im ersten Schritt für eine digitale Transformation brauche ich immer irgendwas Digitales und dann muss ich eben wissen, wie nutze ich überhaupt diese digitalen Komponenten, also quasi mein eingescanntes Blatt Papier, auch im Prozess, um damit wirklich eine Verbesserung anzustreben.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Wunderschönen guten Tag zu unserer heutigen Episode in unserem Projektmanagement-Podcast. Ich habe heute eine Kollegin eingeladen, um das Thema digitale Kompetenzen, Digital Literacy, Digital Competencies, wie auch immer Sie es nennen wollen, auf jeden Fall das Thema rund um digitales Wissen und Anwendbarkeit dieses Wissens zu besprechen. Jessica Nagel, grüß dich, hallo.
Hallo Hans, danke für die nette Begrüßung und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du Zeit hast für uns. steigen wir doch direkt in das Thema ein. Und zwar, gute Frage, wie bist du eigentlich in dieses Thema eingestiegen? Wie kommst du dazu? Du schreibst ja gerade eine Dissertation. Was hat dich dazu gebracht?
Ja, also wie du eingangs schon gesagt hast, das ist ja ein super brandaktuelles Thema. Digitale Kompetenzen hört man eigentlich quasi überall oder digitale Transformation. Und ich schreibe meine Dissertation dazu, das ist richtig. Aber was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist, dass ich selbst seit 10 Jahren in der IT-Beratung im Projektmanagement tätig bin und quasi diese tagtäglichen Veränderungen durch Digitalisierung und digitale Transformation einfach miterlebe. Ich meine, spätestens seit der Covid-Pandemie weiß jeder, dass wenn er eben nicht digital unterwegs ist, er einfach quasi auf der Strecke bleiben wird und dass es viele Herausforderungen eben einfach auch, also Chancen und aber auch Herausforderungen durch die digitale Transformation gibt. Und die Herausforderungen sich eben immer dann zeigen, wenn eben jemand im Projekt, also quasi ein Projektmitarbeiter oder vor allem eben der Projektmanager, selbst gar nicht mit diesen tagtäglichen Veränderungen umgehen kann und zum Beispiel gar nicht weiß, welches Tool nutze ich im Projektmanagement für was oder wie führe ich überhaupt ein virtuelles Team. Und genau, dadurch, dass ich selbst Forschungsobjekt meiner Forschung bin, bin ich eben zu diesem Forschungsthema gekommen.
Ja. Ja, wunderbar. Aus der Praxis immer am besten, auch wenn eine Dissertation dann irgendwas Neues hervorbringt und vielleicht auch einen hohen Theorieanteil besitzt in der Regel oder sagen wir mal einen hohen Forschungsanteil. Aber das ist genau der Punkt. Es gibt ja viele Leute, die davon wirklich, sag jetzt mal, eben überrascht sind oder wie du auch gerade gesagt hast, vielleicht auch sogar Projekte leiten von Dingen, die sie selbst noch gar nicht so durchdrungen haben. Und Digitalisierungsprojekte gibt es ja nun wirklich Tonnen. Das haben wir immer wieder auch letztens in dem Podcast besprochen, welche Tools man heutzutage einsetzt und für welche Tools, für welche Art von Projekten. Und da hat sich ja auch der Toolmarkt ganz stark gewandelt. Früher hat man gesagt, so was kann ich alles, kann ich verknüpfen in Projekten, kann ich dieses und jenes machen und kann ich einen Terminplan, der ein Anlagenbauprojekt mit, was ich was, mit 5000 Vorgängen und Multilevel, whatever. Schön, interessiert mich überhaupt nicht für ein Digitalisierungsprojekt. Im Digitalisierungsprojekt muss ich eher schauen, kann ich gescheit kommunizieren? Sind denn alle dabei? Das betrifft ja vor allem Abteilungen, die sonst keine Projekte machen. Und die sind dann einmal dabei und da geht jetzt einmal dieses erste Projekt durch ihre Abteilung und da müssen sie mitmachen. Und lauter solche Sachen. Also das ist eine ganz andere Art von Projekt, auch die man macht und dementsprechend braucht man auch andere Fähigkeiten von den Leuten. Also ja, sehe ich genauso. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es zwei Welten sind, Digitalisierungsprojekte und alles andere, das jetzt nicht. Projektmanagement ist immer noch Projektmanagement.
Das stimmt,
aber
ja.
da gibt es schon eine ganze Menge zu berücksichtigen. Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, unsere Zuhörer vielleicht auch mal abgeholt, worum es heute eigentlich gehen soll. Wie ist das jetzt mit diesen Kompetenzen? Was unterscheidet jetzt ein Digitalisierungsprojekt von was anderem und was brauche ich dafür? Ja. Gute Frage, ja. Was brauche ich dafür?
Ja, ich würde vielleicht erstmal kurz mit den Definitionen kurz aufräumen wollen. Also Digitalisierung beschreibt ja eigentlich erstmal nur den Wandel von was Analogem in was Digitalem. Also in dem Moment, in dem ich quasi mein Blatt Papier einscanne, habe ich schon Digitalisierung. Dieser erste Schritt hilft aber natürlich in Prozessen nicht so weit. Deshalb spricht man in dem Zusammenhang häufig von digitaler Transformation, also diesem strukturellen Wandel der Prozesse. Das heißt, im ersten Schritt für eine digitale Transformation brauche ich immer irgendwas Digitales erstmal, irgendwas, was ich digital vor mir habe. Und dann muss ich eben wissen, wie nutze ich überhaupt diese digitalen Komponenten, also quasi mein eingescanntes Blatt Papier, auch im Prozess, um damit wirklich eine Verbesserung anzustreben. Und damit ich das eben weiß, damit ich das kenne, dafür werden dann die sogenannten digitalen Kompetenzen einer Person oder eben eines Projektmanagers wichtig.
Also du findest es nicht gut, wenn ich jetzt eine Excel-Datei geschickt bekomme, die Datei von meiner Assistentin ausdrucken lasse, die dann per Hand ausfülle und meine Assistentin sie dann aufs Fax legt. Kennt das noch alle?
Ja, ich kenne tatsächlich das Fax noch. Ja, wenn man mit Ämtern zusammenarbeitet, ist das immer noch Mittel der Wahl. Aber ja, tatsächlich ist das dann zwar eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil ja immer alle Angst vor der digitalen Transformation haben und davor, dass ihre Jobs dann wegfallen. Aber wenn man von digitaler Transformation spricht, wäre das eben das genaue Beispiel, wie man es nicht machen soll.
Ja. Genau, wir wollen ja mit der Digitalisierung Prozesse optimieren. Wir wollen, ich sage jetzt mal auch zur Motivation von Leuten, die glauben, dass sie davon negativ betroffen sind. Also wie oft sind Leute schon im Büro gestanden, weil sie noch was fertig machen müssen, weil noch hier was abzulegen ist, weil noch was wegzuheften ist. Um jetzt mal wirklich dein Papierbeispiel aufzugreifen, wäre doch viel schöner, wenn man pünktlich Feierabend machen könnte, weil es fertig ist, weil es alles erledigt ist, weil ich habe es irgendwie weitergeleitet, ich habe es genehmigt, ich habe 5-mal geklickt oder whatever und das Ding ist durch, anstatt es doch noch irgendwie in einem staubigen Ordner abzulegen. Also jetzt mal ein ganz primitives Beispiel, aber ja, ich glaube von der Motivation her, es geht um Verbesserung, es geht um Optimierung der Arbeitsabläufe, dafür mache ich ja Digitalisierungsprojekte. Egal ob jetzt, wenn wir gerade beim Papier bleiben, aber sicher was automatische Erfassung von Belegen von Reisekosten oder irgend sowas. Ja, das kann man abschreiben, man kann es aber auch scannen und wenn ich das richtige Tool dahinter habe, dann steht in meiner Eingabemaske, das ist schon alles fertig drin, ich muss nur sagen, ja, danke, passt. Ich muss das nicht tippen, garantiert nicht, ich muss das sicher nicht abschreiben heutzutage. Also zumindest gäbe es die Möglichkeit. Ob es schon alle haben, ist eine andere Frage. aber nichtsdestotrotz, ich muss dann damit umgehen können, ich muss damit weiter was machen können und diese Fähigkeiten und auch das, was man vielleicht ich drehe jetzt mal den Spieß um. Was mache ich auch, wenn der Rechner heute mal nicht funktioniert? Kann ich dann immer noch was tun? Gehört das auch zu digitalen Fähigkeiten, damit umzugehen, wenn die ganze digitale Welt mal ausfällt? Ich weiß nicht, wer von unserem zuhörenden Publikum schon mal die Gelegenheit hatte, morgen seinen Rechner anmachen zu wollen, der dann nicht geht. Oder sein Handy fällt ihm runter oder ins Wasser. Ich habe meins schon mal rausgetaucht. Es ging noch, das Teams-Meeting war immer noch an, obwohl es im Wasser war. Also es war ganz lustig. Ja, aber auf jeden Fall. Es gibt diesen Moment, wo es einfach nicht mehr geht und das sollte man auch berücksichtigen. Also bei aller Euphorie für die Digitalisierung, wenn der Strom ausfällt, ist nämlich übrigens alles weg. Also nicht weg von den Daten, aber sagen wir mal, die Handlungsfähigkeit ist halt ein bisschen eingeschränkt. Sollte man sich auch überlegen, oder? So ein bisschen Rückfallvariante. Was mache ich dann? Die Telefonnummer von meinem Kollegen zum Beispiel im Kopf haben, damit ich nur anrufen kann.
Weil ja, das Ausdruck geht nämlich nicht mehr. Sprichst du wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, den ich eigentlich auch immer sehr betone. Bei jeglicher Digitalisierung oder digitaler Transformation ist trotzdem noch der Mensch im Vordergrund und das menschliche Grundverständnis und eben auch zu wissen, wann denn vielleicht Digitalisierung überhaupt keinen Sinn macht. Also wenn mein Kollege ein Büro weitersitzt, muss ich ihn jetzt nicht unbedingt per Teams anrufen, dann ist es immer noch schön, wenn ich zu ihm rüberlaufe. Und klar, auch Fallback-Varianten oder Szenarien zu haben, wenn eben diese ganze Technologie mal wieder nicht mehr funktioniert. Also ich mache mir zum Beispiel wenig Sorgen, wenn morgens mein Rechner nicht angeht, weil dann tausche ich ihn aus. Ich habe bei uns alles im OneDrive gespeichert. Aber auch das ist was man eben einfach wissen muss, dass man diese Dinge mit beachtet und nicht einfach seine Daten vielleicht irgendwie lokal auf seinem Desktop speichert, weil dann sind sie halt wirklich weg, wenn sie weg sind. Und genau das gehört eben auch zur digitalen Kompetenz mit dazu, dass man solche Dinge einfach mit beachten kann, ja.
Also jetzt haben wir das Ganze ein bisschen umrissen und es geht ja doch darum, dass die Menschen im Vordergrund stehen, dass die Menschen und die digitalen Kompetenzen dieser Menschen, um eben mit digitalen Dingen umgehen zu können, ist ja dann letztendlich der Inhalt einer Dissertation. Ja, vielleicht fangen wir jetzt nochmal ganz von vorne an. Was ist das Erste, wenn ich mich so mit solchen Sachen beschäftige? Wie geht's denn los? Ich bin ein ahnungsloser Bürotiger und werde von einem Digitalisierungsprojekt überrascht.
Genau, also da kann ich vielleicht mal kurz anreißen, was ich quasi wissenschaftlich erarbeitet habe, ohne jetzt zu arg da in die Tiefe zu gehen. Digitale Kompetenzen ist erstmal ein ganz allgemeines Konzept, ja. Wie wir gerade schon angesprochen haben, die brauche ich als Privatperson, die brauche ich im Beruf. Und diese unterschiedlichen Berufe setzen aber eben unterschiedliche Bezugspunkte für meine digitalen Kompetenzen. Das heißt, der erste Schritt ist, ich muss erstmal wissen, okay, möchte ich digital kompetent im Projektmanagement sein oder möchte ich vielleicht digital kompetent als Makler sein? Da wird es mit Sicherheit Unterschiede geben oder digitale Kompetenz in der Altenpflege ist nochmal ganz anders. Deshalb ist es eben wichtig, da erstmal einen Bezug zu seinem Berufsfeld zu schaffen, in unserem Fall zum Projektmanagement. Und ich finde, im Projektmanagement spielt es eben einfach eine entscheidende Rolle, da Projektmanagement schon immer der Treiber war für digitale Transformation. Du hast vorhin angesprochen, es gibt ganz, ganz viele Digitalprojekte und deshalb eben zunehmend von digitalen Werkzeugen unterstützt werden oder wird und dadurch auch ganz, ganz toll durch digitale Medien unterstützt werden kann. In der Literatur gibt es sozusagen 7 Bereiche, die ich mir anschauen soll, wenn ich digital kompetent werden möchte. Und jeden dieser 7 Bereiche kann ich eben aufs Projektmanagement beziehen. Der erste Bereich ist quasi dieses ganze Thema rund um Informationsmanagement. Also wo bekomme ich meine notwendigen Informationen her? Wie teile ich die Informationen mit allen Personen, die diese Informationen brauchen? Also typisch, wenn ich quasi an Stakeholder-Management in meinem Projekt denke oder auch Wissensmanagement. Ich habe heutzutage einfach eine super große Informationsflut. Also wenn ich mal anfange, ein Thema zu googeln und sehe, wie viele Treffer es gibt, kann ich eben einfach nicht nur den ersten Treffer quasi lesen, weil die Gefahr, dass es nicht richtig ist, was dort steht, ist ja doch relativ groß. Und genauso ist es eben auch, wenn viele Menschen in einem Projekt arbeiten, jeder schreibt seine Informationen meistens irgendwo auf und am Ende findet man die Informationen an 80 verschiedenen Punkten und weiß eigentlich gar nicht mehr, welcher Punkt jetzt eigentlich der Punkt ist, an dem die wichtige Information steht. Deshalb dieses ganze Thema Wissensmanagement, Stakeholdermanagement würde ich damit einfach verbinden. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal der erste Punkt, an dem ich anknüpfen könnte, dass ich mir einfach meine Recherche-Skills quasi verbessere.
Ja, Recherche-Skills verbessern, damit du findest, damit du erstmal besser herausfindest, was es überhaupt gibt. Der zweite Punkt ist dann allerdings an der richtigen Stelle abzulegen, ist dann aber, glaube ich, ist das schon der zweite Punkt von den 7, oder? Also das heißt, es geht dann auch schon in die Zusammenarbeit rein, weil erstmal ersorge ich ja nur, also sorge ich, ich sammle erstmal selbst und diese Fähigkeit, überhaupt das rauszufinden. Und mittlerweile haben wir ja nicht nur Google oder Bing, sondern ja auch irgendwie noch ChatGPT und Copilot und alleine da sollte man dann auch wissen, von wann sind denn da die Stände da drinnen, also auf welchen Daten wurde das Ding denn trainiert. Ich habe letztens was eingegeben zu Trends im Projektmanagement, hat mir ChatGPT gesagt, kannst du ja gerne haben, aber der Datenstand, den ich habe, ist halt irgendwie, der war ein Jahr alt. Habe ich gesagt, okay, für die Trends jetzt ein bisschen nicht ganz so gut. Also das war für letztes Jahr was gut, haben wir damit angefangen, aber war eine der letzten Episoden auch zum Thema aktuelle Trends im Projektmanagement und ich habe spaßeshalber immer damit begonnen, eben ChatGPT zu fragen, beziehungsweise bin dann auf Copilot gewechselt an der Stelle, aber ja genau, da geht's schon los. Ja. Was ist überhaupt dahinter? Oder selbst wenn du einen Artikel findest, dass du mal guckst, von wann ist denn der überhaupt? Ja. Wenn ich ein Buch nehme, oder, dann steht das im Regal, dann machst du es auf und da steht vorne drauf, Impressum oder wie immer, wann das Ding gedruckt wurde, von wem es herausgegeben wurde und so weiter. Dann hast du, ah ja, okay, ist 10 Jahre alt, gut, nichts. Ist aber digital genauso, da geistern auch Sachen rum, die uralt sind. Also ja, erstmal genau. Prüfe, was man findet.
Genau, und du hast gerade schon die perfekte Überleitung quasi zu dem zweiten Punkt, der wäre nämlich Kollaboration gewesen. Ja. Also der Punkt, wo lege ich Informationen ab, damit sie meine Mitarbeiter im Projekt wiederfinden. Aber vor allem auch, wie arbeite ich denn überhaupt im Team zusammen? Wenn wir jetzt mal an globale Teams denken, die weltweit vielleicht zu unterschiedlichen Zeitzonen zusammenkommen, unterschiedliche Sprachen sprechen, aber ein gemeinsames Projekt verfolgen. Ich mache in meinem tagtäglichen Doing relativ viele Projekte mit indischen und amerikanischen Kollegen. Die sind quasi beide in unterschiedliche Zeitzonen unterwegs. Da ist es nochmal viel wichtiger, einfach vielleicht auch Regeln aufzustellen zur Zusammenarbeit, dass quasi jeder, bevor er seinen Schreibtisch verlässt, einfach den letzten Stand nochmal dokumentiert oder zumindest einen gemeinsamen Chat hat, wo man dann auch asynchron miteinander kommunizieren kann. Deshalb dieses ganze Thema Kollaboration und auch gleich der dritte Punkt Kommunikation, die ja sehr eng dann zusammenhängen. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, die wichtigsten Punkte im Projektmanagement und auch ein Punkt, wo ich einfach sagen kann, das wäre ein Punkt, wo ich sofort anfangen würde, mir da Skills anzueignen, wenn ich sage, ich will jetzt digital kompetenter werden.
Genau, jetzt muss ich nur mal kurz einhaken. Die ersten 3 Punkte spielen auch in nicht digitalen Projekten eine große Rolle. Ich habe auf sehr vielen großen Bauprojekten mitgearbeitet und da geht es dann auch darum natürlich, wo kriegt man was überhaupt her, wer ist wofür zuständig und dann ist es natürlich damals nicht so einfach gewesen, ich sage jetzt mal irgendwo reinzuschauen oder irgendwelche Teams oder sonstigen Sachen sich anzuschauen, sondern damals ist man über die Baustelle gelaufen beziehungsweise hat geguckt, so wo hat denn der Projektsteuerer sein Büro oder wo sitzt denn der Architekt und wo sitzen die ganzen Technikplaner und so weiter. Und irgendwann kommt die ausführende Firma daher und so. Ja, also da muss man einfach mal wissen, wo sind die? Bis hin zu der Frage, eben wann man sich trifft, Regeltermine, Schurfixe, beziehungsweise bei Plänen ist das Erste, was man dann festlegt, ist der Plan-Header, weil ja ganz viele Versionen und viele Leute damit zurechtkommen müssen und der Architekt braucht was, der Techniker braucht was und da müssen noch Schlitz- und Durchbruchsplanungen gemacht werden auf der richtigen Version und die richtige Version muss wieder weitergenommen werden und geprüft werden. Also sagen wir mal, das Thema hatten wir schon immer, nur damals war es halt einfacher. Da hat ein Plot, ich sage jetzt mal so ein DIN A1-Plot von irgendeinem Plan oder irgendwas, hat auch noch richtig Geld gekostet. Man hat vor 20 Jahren noch damit gerechnet, dass von einem großen Bauprojekt ungefähr 1% der Bausumme möglicherweise auf Papier gedruckt wird, an Geld, an Druckkosten. Okay, krass. Das muss man sich mal auf
das
der Zunge zergehen lassen.
Genau.
Ja, das ist einfach so. Das ist heute nicht mehr so, wenn man nicht mehr so viel druckt. Aber man musste sich trotzdem diese Gedanken machen, bis hin zu der Frage, in welchem Raum treffen wir uns? Und auf Baustellen war es dann manchmal so, dass alte Gebäude abgerissen wurden und dann war der Raum plötzlich nicht mehr da. sagen wir mal, also das heißt, die prinzipielle Sache, dass man sich darum kümmern muss, ist im Projektmanagement ja schon immer da gewesen. Die Frage ist jetzt nur digital. Also natürlich habe ich kein Bauprojekt gehabt, so wie du es gerade beschrieben hast, dass du in der Mitte in Europa sitzt mit Zuarbeit aus Indien und Amerika, das heißt alle drei Zeitzonen, die wir sozusagen mal fett haben, Entschuldigung, wenn ich das mal so fett auch ausdrücke, weil es ist einfach ziemlich unangenehm, ja. 24/8. Ja, die Inder als erstes, dann die Europäer und dann kommen halt die Amerikaner noch dazu. Das heißt, die Inder und die Amerikaner überlappen sich halt dann eher selten. Du dazwischen schon. Und das heißt auf dem Bauprojekt halt nicht. Das Bauprojekt ist halt an einem Ort und sorry, da gilt die Zeitzone des Ortes, wo das Bauprojekt nun mal stattfindet. Also die reisen dann dort alle an und dann sind wir da fertig. Man trifft sich dann abends beim Wirt oder in der Diskothek oder keine Ahnung, ja, das wusste man dann auch, wo man hingeht, um die Wahrheit über das Projekt zu erfahren. Das ist digital ein bisschen schwieriger. Das heißt, es gab also eine ganze Menge analoger Kompetenzen, die man jetzt irgendwie rüber retten muss. Ja, also wie schaffe ich denn, wenn wir bei diesen ersten drei Teilen jetzt mal bleiben, Informationsbeschaffung, dann die Abstimmung mit den Stakeholdern und dann also wirklich auch die Kommunikation bis hin zum Ablegen der Daten, wo finde ich es denn dann wieder? Das gab es früher alles, nur halt jetzt digital. Und das ist einfach anders. Ich sage jetzt mal Ende der Durchsage, oder? Das ist, damit muss man umgehen lernen. Wenn man da jetzt sich nicht drum kümmert, dann hat man zwar dasselbe Bedürfnis, nämlich Informationen beschaffen, Zusammenarbeit zu regeln, sich um Stakeholder zu kümmern und so weiter, aber ja, an verschiedenen Standorten, mit anderen Methoden. Alleine, wie lade ich denn Teams-Meeting ein? Oder also wie fange ich denn dann an?
Kleiner Teaser, wir haben jetzt die ersten drei Kompetenzen durch und du bist schon dahinter gekommen. Es ist nicht neu, es ist wirklich nichts Neues. Es ist aber eine Verschiebung quasi der Wichtigkeit oder eine Verschiebung der Herausforderungen. Klar hatten wir früher schon das Problem, in welchem Raum treffen wir uns. Jetzt haben wir halt heute nicht das Problem, in welchem Gebäude treffen wir uns, sondern nutzen wir Teams oder WebEx oder Big Blue Button oder ich weiß es nicht, was es noch alles gibt. Deshalb,
genau, aber vereinbaren muss man es trotzdem, oder? Also das ist ja
vereinbaren, es gibt so manche trotzdem. Leute.
Genau, es gibt Leute, so wir haben Teams. Ach, habt ihr kein Teams? Ah, ist jetzt blöd, ne? Genau so geht das los. Also, aber man muss es regeln, ne?
Man muss es regeln, genau. Und ich sage immer gerne, oder deshalb benutze ich auch gerne eigentlich nicht den Begriff digitale Kompetenz, sondern ich benutze gerne den Begriff Digital Literacy, weil der einfach nicht so impliziert, das ist so eine neue Kompetenz, sondern eigentlich ist diese digitale Kompetenz oder Digital Literacy einfach eine Querschnittskompetenz. Ja, es hat Auswirkungen auf jede Kompetenz, die ich eigentlich schon hatte. Es hat Auswirkungen auf jede Aufgabe, die es vorher schon gab und auf jede Herausforderung. Natürlich kommen neue Herausforderungen dazu, ganz klar. Oder alte Herausforderungen sind vielleicht einfach nicht mehr so da. Mein Beispiel mit den drei Zeitzonen früher, also ohne vielleicht ein Teams oder E-Mail mit einem normalen Festnetztelefon wäre das vielleicht überhaupt gar nicht gegangen. Das heißt, diese Herausforderung wird vielleicht weniger, aber klar. Es ist nichts gänzlich Neues, es ist einfach nur eine Verschiebung, ja.
Genau, aber wir haben jetzt nur drei von sieben angesprochen. Was ist die vierte Kompetenz oder der vierte Bereich erstmal, sorry?
Der vierte Bereich ist die Erstellung von Inhalten und Wissen. Das heißt, dass ich mit dem allen, was ich vorher hatte, den ersten drei Bereichen, ich habe Informationen gesammelt, ich habe zusammengearbeitet, ich habe kommuniziert, auch tatsächlich etwas Neues erschaffen kann in meinem Projekt. Dass ich nicht quasi Schema A, B, C in meiner Schublade habe und ich mache jedes Projekt und dann fängt es wieder von vorne an, sondern dass ich aus diesen ganzen Informationen, die ich habe aus der Zusammenarbeit, eben auch einfach etwas Neues schaffen kann, spielt dann auch stark zusammen mit dem fünften Punkt, der nennt sich nämlich Ethik und Verantwortung. Das heißt, du hast vorhin das Beispiel künstliche Intelligenz, ChatGPT, angesprochen. Natürlich muss ich wissen, ist das denn jetzt überhaupt ethisch richtig, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich ein Projekt mache und ich frage ChatGPT nach der Antwort? Oder ist die Antwort, die ChatGPT gibt, tatsächlich auch ethisch richtig, wenn ich nach vielleicht ethischen Fragen frage? Oder wenn wir das Thema Mann-Frau mal nochmal so ein bisschen mit aufnehmen. Also ich habe häufig das Problem, wenn ich ChatGPT irgendwas frage, gendergerechte Sprache, bin ich jetzt selber nicht unbedingt auch der Fan davon, das ist anstrengend, aber ChatGPT macht das einfach überhaupt nicht und es gibt Menschen, die stoßen sich daran an. Das heißt, das sind Themen. Und beim Thema Verantwortung natürlich auch so Themen wie Datenschutz und Cybersicherheit, die waren früher vielleicht gar nicht so relevant wie jetzt heute. Ich habe vorhin gesagt, bei uns ist alles im OneDrive gespeichert. Da weiß ich, wir haben unseren ITler, der kümmert sich darum, dass das dort alles sicher ist und so weiter. Ich würde jetzt aber vielleicht nicht einfach irgendwo sonst im Internet irgendwelche projektspezifischen Informationen abspeichern, wo dann vielleicht der Konkurrent meines Kunden darauf zugreifen kann. Also etwas Neues erstellen und das auch schützen quasi wären Punkt 4 und 5.
Ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Gut, Verträge werden auch sonst unterschrieben, Geheimhaltungsvereinbarungen, NDAs, wie auch immer, auf Englisch halt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch nochmal eine Datenschutzgrundverordnung, wo es um persönliche Daten geht. Aber eben jeder Kunde oder jede Projektbeteiligte hat natürlich das Interesse daran, dass seine Daten dort liegen, ja, wo sie eben von Dritten Unberechtigten nicht zugegriffen oder nicht darauf zugegriffen werden oder verwendet werden können. Das ist ganz klar. Nur das ist genau der Punkt, dass sich ganz viele Leute darüber keine Gedanken machen. Es ist ja nach wie vor zum Beispiel so, dass viele Leute dann sagen, na, wir machen das über WhatsApp.
Ja,
WhatsApp, Halleluja. Jeder weiß, dass, was heißt jeder? Ja, eben genau nicht jeder weiß, sorry. Das ist ja genau unser Thema heute. Es weiß eben nicht jeder, wie diese Firma agiert. Nicht nur diese, sondern auch ganz viele andere Firmen. Was machen die mit den Daten? Und es wird halt mein Adressbuch ausgelesen. Und die Leute, die in meinem Adressbuch stehen, hatten aber vorher nicht zugestimmt, dass ihre Daten zu WhatsApp übertragen werden sollen. Das haben wir nicht ausgemacht. Aber ich habe es bei mir gespeichert, weil ich die Kollegin oder Kollegen ja mal wieder anrufen möchte. Also gibt es die Telefonnummer in meinem Adressbuch. Wenn ich jetzt auf einem Firmenhandy die normale Version von WhatsApp benutze, dann liest die gnadenlos das Adressbuch aus. Das ist nicht zulässig. Ende der Durchsage. Da gibt es auch große Firmen, die checken das immer wieder mal. Das heißt, die IT von großen Firmen checkt das auch bei Vorständen, bei Führungskräften, bei allen möglichen Leuten auch ganz mal mitten rausgegriffen und schaut, ob die auf WhatsApp zu finden sind mit ihrer Business-Telefonnummer und so weiter. Und dann ist halt die Frage, dürfen wir nicht. Es gibt ja auch Business-Ausstattungen davon, aber das ist genau der Punkt, dass man das einfach regelt, ob man das überhaupt darf. Und wenn ich nicht verstanden habe, was dahinter steht, und das ist genau eben der Punkt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, weil es halt ein Unterschied ist, ob ich ein Papier in eine Ablage, ich bleibe nochmal kurz bei der Baustelle, da gehe ich in den Container vom Projektsteuerer und dort lege ich ihm im Posteingang von der Firma, für die ich arbeite, ja, da gibt es für alle Projektbeteiligten großen Container, da sagt man, es ist von dieser Firma, beim kommt da rein und es gibt jemanden, der nimmt das hinten wieder raus. Aber das ist in dem Container von Leuten, die dort arbeiten, und es ist klar, dass die das dürfen. Wir sind alle im selben Projekt, da kommt kein Dritter rein, es sei denn, es wird eingebrochen. Kommt natürlich auch vor. Da muss ich mich nicht drum kümmern, was da mit dem Hintergrund passiert, weil sorry, ich habe es abgegeben. Ich habe im Projekthandbuch gelesen, dass ich meinen neuen Terminplan bis Montag früh um 9 im Containerburg Nummer 3, Container Nummer 5, Tür 3. Ja, da hinten gibt es ein Regal, da schmeiße ich das rein. Das habe ich gelernt, das mache ich jeden Montag. So, und alle anderen, meine Güte, sorgen selbst dafür, dass das in Ordnung ist. Es gibt nur diesen einen Container mit diesem einen Ablagefach. Digital schaut es ganz anders aus. Wo treffen wir uns denn? Wo machen wir es denn? Ja, in meinem OneDrive oder in deinem OneDrive. Wir schneiden das Teams-Meeting mit. Es wird übrigens im Hintergrund transkribiert und wir reden Dialekt. Das heißt, es kann nicht richtig rauskommen. Also was dabei sinngemäß rauskommt, ist eine Vollkatastrophe. Wird aber danach vielleicht zur Dokumentation meines Meetings verwendet. Nein, das geht nicht. Also ja, genau. Da muss man sich schon drum kümmern. Das muss man verstanden haben. Und ob es dann ethisch ist immer so ein großes Wort, ne? Aber du hast ja auch gesagt, alleine die Frage des Datenschutzes ist ja da schon wichtig. Wer kriegt denn das überhaupt? Ist das überhaupt sicher abgelegt und so weiter? Aber da gibt es aus meiner Erfahrung auch noch viel zu viele Leute, die sich darum keine Sorgen machen oder sagen, ist doch eh sicher, ja, ist doch eh, was ich was, in O365, ist doch eh bei Microsoft, ja, aber Multifaktor-Authentifizierung hat keiner eingeschaltet oder irgend sowas.
Ja, ich mache einige Projekte auch in großen Lagern quasi. Und wie oft es mir da schon passiert ist, dass irgendjemand gesagt hat, wenn irgendein Fehler von irgendwas ist, ja, ich mache kurz ein Foto und ich schicke es dir per WhatsApp, wo ich immer denke, nein. Also, weil wenn du ein Foto von einem produktiven SAP-System machst, da sind Daten drauf, da stehen vielleicht Preise drauf oder sonst irgendwas und du schickst die per WhatsApp. Die Gefahr ist groß, dass das irgendjemand abfischt und die meisten sagen ja immer, ja, was ist bei mir schon zu holen? Aber meistens ist es, oder was meistens vergessen wird, ist, dass du gar nicht angegriffen wirst, weil bei dir was zu holen ist, sondern dass du quasi der Durchschleuser bist. Du hast dann wieder Zugriff vielleicht mit deinem Handy auf irgendwelche anderen Firmendaten, hast da per WhatsApp und plötzlich warst du der Durchschleuser, damit dass deine Firma angegriffen werden kann. Und diese, ja, Achtsamkeit einfach zu schaffen für diese verantwortlichen oder Verantwortungsthemen, ethischen Themen, das ist eben, ja, einer der Punkte. Unabhängig jetzt von Projektmanagement, aber logischerweise auch oder vor allem im Projektmanagement, gerade wenn man als externer Projektmanager irgendwo ist, dann nicht nur die eigene Firma, sondern es auch den Kunden einfach mit bedroht quasi, wenn man irgendwelche Sachen per WhatsApp vom Kunden verschickt, ja.
Genau, ich glaube, das ist gerade im Projektmanagement eben, wie du sagst, mit dem Zusammenkommen von vielen verschiedenen Leuten von verschiedenen Firmen eben eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich in der Firma mit den Leuten zusammenarbeite, mit denen ich sowieso jeden Tag zusammenarbeite, in der IT-Umgebung des Unternehmens. Sie wurde zur Verfügung gestellt mit dem Rechner von der IT, da sind Module drinnen, dass das klar ist, welcher Rechner das ist und. Also das ist eh alles in Ordnung, da muss man sich darauf verlassen können, dass als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dass die IT das richtig macht. Nur wenn ich jetzt eben Projektleiter oder Leiterin bin, dann ist genau diese digitale Welt heutzutage auch so einfach, dass ich sage, naja, ich habe jetzt keine Lust, in der IT nochmal nachzufragen und wir brauchen das heute. Das Projekt bleibt ja sonst stehen. Da gibt es ja andere Möglichkeiten. Legen wir es mal schnell dorthin oder nehmen wir ein anderes Kommunikationstool oder. Man weicht mal kurz auf oder aus, weil die Regeln, um die IT-Security entsprechend zu berücksichtigen, halt manchmal auch nicht zu einem weiteren komfortablen Leben führen. Man muss sich dann zweimal anmelden oder man muss, was weiß ich, was eben erst nochmal beantragen oder seine Sachen in OnePassword ablegen oder irgendwo, wo halt die Sachen geschützt sind und nicht so Benutzername, Kennwort in der Mail verschicken oder irgendwo. Also es sind alles Dinge, wo ich sage, nee, das muss jetzt schnell gehen, machen die Leute das anders. Ne? Also in der normalen Umgebung in der Firma, nein, das ist vorgegeben, gewöhnt man sich dran. Aber in Projekten, wo eben vor allem auch temporär ja Leute zusammenkommen, um jetzt die nächsten 6 Monate was zu tun oder vielleicht auch länger. Aber je kürzer, desto größer die Chance, also je kürzer die Projektlaufzeit ist, desto größer ist die Chance, dass die Leute ad hoc irgendwas ausmachen, sich eben in einem nicht gesicherten, aber vielleicht schnell verfügbaren Ort treffen, ihre Daten dort abspeichern und sei es auch nur zwischendurch und dann vergessen sie es auch aufzuräumen. Ne? Dann hat man das gemacht, sagt, nee, nur nächste Woche, dann haben wir eh die Freigabe von der IT, weil bis dorthin, ja genau, dann haben wir die Freigabe von der IT, dann machen wir es endlich richtig. Ah ja, und die alte Baustelle, die wir zwischenzeitlich sozusagen digital mal kurz aufgemacht haben, ja, die macht dann aber keiner zu. Das Zeug bleibt dort liegen. Wer löscht denn dann auch mal was dort nicht hingehört? Also das ist ein Riesenthema. Da muss man sich wirklich, da geht es ums Bewusstsein. Und nicht nur, ich möchte meine Arbeit machen. Ja, wie gesagt, ich habe das Papier in den Container gebracht, ist in Ordnung, sondern ich muss meine Arbeit richtig machen. Ich muss sie nachhaltig im Sinne von Sicherheit machen. Und so weiter. Also das sind genau diese Dinge, die einfach so oft übersehen werden und danach ist das Heulen halt einfach groß.
Ja, das stimmt. Und das ist quasi auch die Aufgabe einfach des Projektmanagers. Das wäre auch der 6. Punkt, das ganze Thema Management. Dort einfach klare Regeln zu schaffen, die Awareness zu schaffen und eben auch mit gutem Beispiel einfach voranzugehen und das eben seinen Mitarbeitern auch zu zeigen. Ich habe Bacheloranden bei mir im Team, die kommen frisch von der Uni, die haben damit einfach noch nicht gearbeitet. Das Erste, was die eben lernen, ist, Daten bitte sicher ablegen, nicht auf dem Desktop, bitte schick mir nicht alle 2 Tage eine Mail mit, hier ist die neue Version, sondern schick mir einen Link zu der Version, einfach um diesen ganzen Datenmüll da einfach auch ein bisschen geringer zu halten und sie einfach von Anfang an quasi in diese, ich sag mal, Regeln, Strukturen, Prozesse mit reinzubringen. Das macht es einfach, ja, einfacher für die Zukunft und ja, das ist eben dieser 6. Punkt, der Management-Punkt, als Aufgabe eines Projektmanagers in der digitalen Transformation, einfach da eben alles zu managen, was es zu managen gibt.
Dann vor allem vorbereitet zu sein auch darauf. Ne? Das heißt, ich komme nicht hin und sage, wie machen wir es denn, sondern ich habe es halt vorbereitet, es ist schon hier und um genau das, was wir vorhin gesagt haben, von wegen, es muss jetzt schnell gehen und drum weiche ich aus. Nein, es ist vorher schon schnell gegangen, ich habe es vorher schon vorbereitet, die Datenräume sind zur Verfügung gestellt, die Logins sind da, du kannst dich anmelden, weil es ja sonst auch der Klassiker, nee, ist alles da, kommst nicht drauf, warte, probieren wir es nochmal, nee, kommst immer noch nicht drauf, was macht man jetzt? Nee, wenn es nicht drauf kommst dort, ja, dann legen wir es jetzt dort und dorthin, bam, und schon wieder sind wir draußen. Chancen. Also das heißt, wenn ich es vorbereitet habe, richtig gemanagt habe und von Haus aus diese Chance minimiere, dass man ausweicht, dann ist das etwas von den, ich sage jetzt mal, wo einfach menschliches Verhalten und digitale Welt aufeinander trifft. Viele Möglichkeiten, die wir heute gegeben haben, aber es bleibt trotzdem noch der Mensch, und der möchte sein Thema halt erledigt haben. Ja, beim Vormann gesagt, wir wollen mal pünktlich nach Hause kommen. Jetzt hält mich vielleicht das Teil, was mich eigentlich beschleunigen soll in meiner Arbeit, auch noch auf, weil ich probiere schon seit einer Viertelstunde, mich dort anzumelden. Es geht einfach nicht. Und ich möchte jetzt nach Hause und ich möchte es aber noch loswerden, weil ich muss es ja heute verschicken. Jetzt habe ich es woanders hingelegt und jetzt kann ich endlich gehen. Ja genau, es liegt doch halt am falschen Ort, mit den falschen Rechten, mit den falschen Zugriffsmöglichkeiten und es bleibt dort auch. Und dieses Bewusstsein, also Handys, Computer, Smartphone, alles das haben wir schon seit 20, 30 Jahren. Also Smartphones nicht seit 20 und 30 Jahren, so lange gibt es das iPhone noch nicht. Aber die anderen Dinge, ja, die Terminpläne habe ich auch digitaler Form schon früher gemacht. Also ich habe 87 angefangen zu arbeiten und habe dort auch Terminpläne gemacht. Noch nicht so schön wie heute, waren halt Balkenpläne, die ein bisschen anders ausgeschaut haben, aber ja, es war mit Computer, sage ich jetzt einfach mal. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Mensch und er möchte seine Sachen heute erledigt haben. Und wenn es heute jetzt mich aufhält, weil ich wo nicht hinkomme, wo ich hinkommen sollte, weil der Projektleiter zu doof war, ich bin jetzt mal frech an der Stelle, sich darum zu kümmern, dass alle externen Leute ihre Accounts haben und die Accounts auch ausprobiert werden, dass man das rechtzeitig macht, das ist aus meiner Sicht so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn das alles klappt, haben wir die halbe Miete. Wenn es nicht klappt, ist die Chance, dass jemand ausbricht und wir in den digitalen Dschungel, sage ich jetzt mal, kommen, rein was die Datenhaltung betrifft, da ist Tür und Tor offen und das ist ganz schwierig, die wieder zuzukriegen.
Das ist typische Aufgabe eines Projektmanagers und dann eben, wenn es nicht klappt, auch die richtigen Personen einfach zur Problemlösung zusammenzubringen und genau zu wissen, wen spreche ich denn eben an in dem Fall, dass jetzt der Account nicht funktioniert, wie bringe ich die Leute zusammen, ist natürlich in der digitalen Welt auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil früher ist man vielleicht die Treppe runter zur IT, hat sein Laptop hingestellt und hat gesagt, es funktioniert nicht, guck danach. Heute ist es vielleicht so, dass die IT einmal auf einem anderen Kontinent sitzt, und man sich nicht so locker kennt und vielleicht auch dann sich nicht traut, dort anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, ich krieg's halt einfach nicht hin. Das ist dann eben Aufgabe des Projektmanagers, auch abzufragen, hat es funktioniert, wenn nicht, wir gucken danach, das und das sind die richtigen Ansprechpartner. Dieses typische, wer hilft mir bei der Problemlösung, würde ich unter diesem sechsten Punkt Management da einfach auch noch mitsehen.
Genau, muss mich einfach darauf gefasst machen, dass diese Leute auch Betriebszeiten haben, dass die verfügbar sein müssen, dass die vielleicht auch nicht gleich eine Lösung haben oder je nachdem, wie groß die Firma ist, je größer die Firma, desto unverständlicher der Support manchmal, weil er tatsächlich in einem anderen Kontinent sind. Theoretisch spricht er Englisch. Verständlichkeit des Englischen ist die zweite Frage. Vielleicht ist man selbst auch des Englischen nicht ganz so mächtig. Und schon steigen die Probleme. Also ja, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen soll. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist ja jetzt hier, wir haben jetzt nicht wirklich was Neues erzählt, aber das Bewusstsein, muss man den Leuten schon nochmal erstens mitgeben als Projektmanager, Managerin, dass wenn ich mich um dieses Projekt kümmere, muss ich einfach mal checken, wie fähig in den Dingen, die wir brauchen, sind denn meine Teammitglieder eigentlich? Das die Voraussetzung, dass man von sich selbst auf andere schließt, wobei, ich glaube, heutzutage muss jeder für sich selbst auch mal erkennen, es gibt Gebiete in der Elektronik oder in der digitalen Welt, die sich einem selbst auch noch nicht ganz erschlossen haben. Es gibt überall irgendeinen, der besser ist als man selber. Die Zeiten sind vorbei. Also im Fachgebiet hoffentlich gibt es nicht so viele Leute, die besser sind als man selbst. Man hoffentlich selbst Experte ist oder jemand, der gut am Projekt mitarbeiten kann, aber gerade bei diesen digitalen Dingen, die sich ja täglich ändern, du hast jeden Tag die Chance, dass irgendeiner sagt in Teams, wie machst du das nicht so? Ich sage, welchen Schalter? Ja, der ist seit 2 Wochen da. Hast du den noch nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also das ist normal heutzutage. Das muss man sich erstens selber eingestehen, dass man da so selbst sozusagen auch Opfer wurde. Sprich, die Welt hat einen draußen überholt und so, ich weiß das gar nicht. Punkt 1 und Punkt 2, wenn ich Projektleiter bin, muss ich mich darum kümmern, was die anderen wirklich wissen. Und es ist überhaupt keine Schande, dass man mal was nicht weiß. Aber man kann eben, man muss eben quasi auch vom Worst Case ausgehen, dass man Teammitglieder hat, die neu sind, sowas zum ersten Mal machen und man das einfach checken muss. Und dann halt auch ordentlich damit umgeht, wenn jemand das noch nicht weiß. Und es ist ja so einfach, dann auch zu sagen, bäh, der wusste das nicht. Geht ja gar nicht. So, was ist denn das für einer oder für eine? Mit dem kannst du nicht zusammenarbeiten, der hat ja gar keine Ahnung. Ja, sorry, ist trotzdem Teammitglied, sorry. mir ging es vielleicht vor 2 Jahren genauso oder vielleicht auch letzten Monat noch so. Oder vielleicht wird es mir morgen wieder so gehen, wenn ich selbst in so eine Situation komme, dass ich was nicht weiß, wo ein anderer da ist. Das ist genau der Punkt, wo wer anderer da ist, der dann mich so runterkanzelt und sagt so, der hat das nicht gewusst, der Wahnsinn, unvorstellbar. Ja, das passiert jeden Tag. Und ich glaube, alleine diese Geisteshaltung, dass ich darauf gefasst bin, dass andere und im Zweifelsfall ich selbst in dieser digitalen Welt von irgendeiner Neuerung eben noch nichts wusste. Alleine, wie sagt man so immer, runter vom Gas. Ja? Nicht immer gleich sauer sein, auch mal ein bisschen Nachsicht üben.
Ja, das ist ja auch einer der Punkte, auf die Projektmanager eigentlich einfach stark achten müssen. Virtuelle Teams, Personen, die sich vielleicht gar nicht in Präsenz selbst kennen, da ist natürlich schneller vielleicht auch mal irgendwie so ein Neid da oder eine Konkurrenz da, als jetzt einfach in Projektteams, die seit 10 Jahren gemeinsam in einem Raum sitzen, da eben auch ja aufzupassen, dass das virtuelle Team zusammenwächst und sich einfach gegenseitig hilft und nicht sagt, ja, wie, der kann ich Teams bedienen, sondern sagt, guck mal, soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ich mache das immer so und so und so ist es eben einfacher. Also das ist tatsächlich auch eine ja wichtige Aufgabe, da einfach das Teamgefühl zu stärken und super Überleitung zur letzten Dimension, die meistens tatsächlich als erstes genannt wird. Ich habe sie jetzt aber tatsächlich mit Absicht nach hinten gestellt. Das ist das ganze Thema technische Ausführung, IT-Technik, die ist natürlich in jedem anderen Bereich so ein bisschen mit drin gewesen. Ich muss wissen, wie kann ich kommunizieren? Dafür muss ich vielleicht wissen, wie nutze ich digitale Tools zur Kommunikation? Mit technischer Ausführung sind quasi diese, ja, ich sag mal, IT-Fähigkeiten, so ein bisschen IT-affin. Ich muss wissen, wie ich meinen Rechner einschalte. Ich kenne so den ein oder anderen Trick, gemeint. Und tatsächlich finde ich sehr interessant, dass wenn ich normalerweise Personen frage, was assoziiert ihr denn mit digitalen Kompetenzen, dann sagen die, ja, das ist Programmieren zu können oder Netzwerktechnik, wo ich immer sage, okay, also ich kann nicht programmieren und ich bin auch kein Ass in Netzwerktechnik und trotzdem würde ich mich selbst als digital kompetent bezeichnen, weil man eben bei dem Thema IT-Kenntnisse auch immer nur so viel wissen muss, wie notwendig ist für deinen Berufsfeldbezug, für dein Projektmanagement. Also ich muss als Projektmanager kein Programmierer sein. Das ist natürlich wieder anders, wenn ich einen anderen Beruf habe. Deshalb habe ich diese IT-Kenntnisse quasi mit Absicht jetzt ganz am Ende genannt. Und wir haben ja auch schon gesehen, PC einschalten zu können, ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Also die größten Herausforderungen sind meistens nicht die technischen Herausforderungen, sondern eben dieses ganze zwischenmenschliche Thema, die Informationsüberflutung und so weiter. Deshalb, bevor ihr jetzt anfangt oder die Zuhörer jetzt anfangen, programmieren zu lernen, weil sie denken, damit sind sie digital kompetent, keine Sorge, da kann ich Abhilfe schaffen. Also ihr müsst da jetzt nicht anfangen, irgendwie super neue Sachen zu lernen, sondern wie wir ja vorhin auch schon betont haben, es sind alles Themen, die waren schon vorher relevant. Die haben sich nur einfach ein bisschen verschoben oder es kommen kleinere, neue Aspekte dazu.
Ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, dass man, wenn man jetzt sich trifft im Projekt und ich sage jetzt mal im Rahmen von, sagen wir mal, Elektrotechnikbesprechung, ja, irgendwelche, sagen wir mal, wir bleiben mal dabei, wir bauen ein Haus und da kommt Elektrotechnik rein, ja, mehr heute als früher. Mittlerweile gibt es Bussysteme und alles digital und Touchdisplay und ist der Raum besetzt oder nicht, wenn man mal so ein Bürogebäude denkt, das wird ja alles irgendwann eingebaut, der Projektleiter sollte wissen, was er kann und so weiter. Aber egal, treffen sich zwei Projektleiter, um das zu besprechen, dann geht es direkt rum, sie sitzen im selben Raum in vergangenen Tagen und können entsprechend direkt loslegen und haben sich jetzt mal nicht abgetastet über Dinge, die überhaupt nicht zum Thema gehören. Ja? Von wegen, der kann sein Teams nicht bedienen. Wie soll ich mit ihm ein Elektrotechnikprojekt machen? Findet nicht statt. Wir sitzen im selben Raum, wir reden direkt über das Thema. Das heißt, wir haben einfach das Problem, dass wir zu den eigentlich zu besprechenden Themen in der digitalen Kommunikation oder in dem Umgang mit all diesen Dingen plötzlich so ein Thema dazu haben, das, ich sage jetzt mal, ein bisschen Missgunst auch als Gefahr mit sich bringt, im Sinne von, da kann nicht richtig damit umgehen. Und weil er oder sie jetzt nicht richtig mit der digitalen Umgebung umgehen kann, ist er jetzt plötzlich auch herabgestuft. Der hat Vorurteile, kennen wir alle, die setzen sich dann einfach fort. Und dann habe ich gleich das Vorurteil, in seinem eigentlichen Fachgebiet ist er dann ja auch nicht gut. Das spreche ich zwar nicht aus, das denke ich auch nicht absichtlich, aber es passiert so im Hirn. Der Einstieg war schon schlecht und jetzt geht es dann auch schlecht weiter. Dann findet er vielleicht einen Plan, nicht, obwohl der Plan perfekt ist, Also der Elektrotechnikplan, sagen wir mal, ist perfekt, aber er findet ihn gerade nicht oder die Version war falsch oder er hat sie an die falschen Adressaten geschickt. Egal, ich sage immer im Rahmen unserer digitalen Umgebung irgendein Problem und es wird direkt durchprojiziert auf den Arbeitsinhalt. Und das sind so die Dinge, die gibt es halt damit jetzt viel stärker und hätte es halt anders nicht gegeben. Und darauf muss man einfach aufpassen. Das heißt, ich glaube, dass diese, also eine ganz, ganz wesentliche digitale Kompetenz ist, anderen Leuten zuzugestehen, dass sie mit digitalen Umgebungen anders, ich sage jetzt absichtlich nicht besser oder schlechter, sondern anders zurechtkommen derzeit, auch noch wichtige Hinzufügung, jeder kann ja jeden Tag was dazulernen, dass das einfach abfärbt aufs, ja, ich sage jetzt mal Klima des Meetings, auf die, dass Vorurteile abgeleitet werden und so weiter. Und da muss ich wirklich jeder an der eigenen Nase fassen, das kann dir eine Stunde später selber passieren, dass irgendwas neu ist und du bist selbst, Entschuldigung, der Depp und der andere wundert sich über dich. Mein Gott, er weiß es nicht. Ja. Danke dafür. Dann bin ich selber beleidigt, weil der mich jetzt in die Schublade packt und sagt, der weiß das nicht. Obwohl, wir haben ein ganz anderes Thema heute. Aber, und ich weiß nicht, ist das auch deine Erfahrung oder ist das auch Teil der Dissertation? Wirklich große menschliche Komponente und was macht das mit einem, bewusst oder unbewusst?
Ja, definitiv. Also die menschliche Komponente ist eigentlich tatsächlich das Größte in der digitalen Transformation. Denn wer soll denn die digitale Transformation treiben, wenn nicht der Mensch? Und wer wird denn nicht direkt von der digitalen Transformation beeinflusst, wenn nicht der Mensch? Und klar, alles verändert sich sehr viel schneller als früher. Und damit Schritt halten zu können, ist natürlich schwierig. Und jeder sollte sich da an die eigene Nase fassen. Das ist ja auch so ein bisschen, spielt ein bisschen mit in das Thema Ethik und Verantwortung. Oder auch Aufgabe des Projektmanagers, das im Team quasi darzustellen, dass es einfach, dass man eben nicht ausgelacht wird, wenn man irgendwelche technischen Probleme hat, sondern sich gegenseitig geholfen wird. Ich habe auch immer gedacht, mir kann das niemals passieren, dass ich diejenige bin, die im Meeting ist und nichts hört und nicht gehört wird. Aber ja, auch mir kann das passieren. Deshalb, da muss sich einfach jeder, ja, bewusst sein, vielleicht auch einfach nicht Angst davor haben und auch wissen, dass der Rest des Teams einfach hinter einem steht und einen da jetzt vielleicht einfach auch unterstützt, vielleicht die Zeit überbrückt, in der man versucht, da sein Mikrofon wieder zum Laufen zu bringen, dass man dann eben schnell in dem Call mit dem verantwortlichen Kunden da einfach einspringt und den Punkt vom Kollegen übernimmt. Wenn alle Dokumente an den richtigen Orten liegen und man darauf zugreifen kann, sollte das ja auch tatsächlich kein Problem darstellen. Aber ja, der Mensch ist tatsächlich... Ich habe mal so einen Spruch gehört, oder tatsächlich, ich habe viele Experten interviewt im Rahmen meiner Dissertation, mehr als 40 Experten und habe dann nochmal mit 20 über die Ergebnisse diskutiert. Und dieser Spruch ist tatsächlich mehrmals gefallen. Bei jeglicher Digitalisierung wird umso wichtiger eben das, was nicht digitalisiert werden kann. Und das ist eben nun mal der Mensch und die menschliche Komponente. Und deshalb, das finde ich eigentlich sehr schön. Man muss keine Angst haben, irgendwie durch digitale Transformation abgelöst zu werden, sondern der Mensch wird eigentlich noch wichtiger in diesem Zusammenhang.
Genau, die Dinge ändern sich halt, ne? Und das, ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Änderung und gepaart mit der Masse an Änderung eben in Richtung Überforderung geht. Und Überforderung ist ein Thema, das heutzutage eben ganz, ganz groß da ist, aufgrund der Digitalisierung. Und damit umgehen zu können, ist eigentlich die wesentliche Voraussetzung. Und ich glaube, das weiß jeder, kann man mit ganz einfachen Beispielen sofort bei jedem, glaube ich, abchecken. Veränderung ist okay, wenn die richtige Geschwindigkeit an den Tag gelegt wird. Und das geht auch einfach nur darum, stelle ich mich darauf ein, dass ich heute Morgen zum Frühstück, keine Ahnung, eine bestimmte Sorte Brötchen beim Bäcker kriege und ich gehe dorthin und freue mich schon drauf und dann gehe ich rein und die sind nicht da. Vor mir hat einer das letzte gekauft. Ist eine Änderung. Ich muss mir jetzt überlegen, dass ich ein anderes Brötchen nehme. Blödes Beispiel, aber ein echtes Beispiel. Und schon, ja okay, aber kann man sich darauf einstellen. Ne? Aber je stärker es dann wird, wir haben gesagt, wir fahren auf Urlaub und im Urlaub, wir fahren auch extra nach Südtirol, weil südlich der Alpen soll es doch nicht regnen und dann regnet es da die ganze Woche. Oder whatever it is, bis hin zu den digitalen Dingen, die gestern habe ich noch normal gearbeitet und jetzt muss ich anders arbeiten. Die Geschwindigkeit der Änderung macht die Höhe des Widerstands. Je schneller das kommt und je wichtiger es ist, desto krasser ist der Widerstand. Und damit, glaube ich, muss man umgehen lernen oder man muss einfach wissen, dass das so ist. Und wenn ich jetzt mit einem Projekt und jedes Projekt ist Veränderung, das heißt, wenn ich auch noch mit dem Digitalisierungsprojekt reingehe, ist es, glaube ich, einfach extrem wichtig, auf die Änderungs, Situation und Geschwindigkeit aller Beteiligten zu achten. Und daraus kann ich dann schon direkt ableiten, wie groß mein Widerstand sein wird. Und als Projektmanager bin ich ja dann eben gefordert, das Projekt zum Ziel zu führen, sprich die Widerstände abzubauen, sie in, ja, aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Das betrifft hier wirklich ganz, oder das ist wirklich sozusagen der Kern der Sache. Und das ist in Digitalisierungsprojekten essentiell.
Ja, und vielleicht auch einfach viele kleine Schritte gehen und nicht alles auf einmal verändern zu wollen. Ist auch immer noch so ein Tipp, den ich mitgebe. Ich muss jetzt nicht komplett alles von 100% analogem Projektmanagement auf 100% digital umstellen und es ist verboten, mit meinen Mitmenschen auf dem Gang im Büro noch zu sprechen, sondern es einfach viele kleine Schritte zu gehen. Vielleicht damit anzufangen, dass ich eine digitale Ablage irgendwo habe, wo ich die Dinge abspeichere. Dann vielleicht damit anzufangen, zu sagen, okay, wenn Menschen mal Homeoffice machen oder auch die Teammitglieder damit zu locken, dass sie Homeoffice machen können oder Workation heißt, glaube ich, das neue Wort, wo man in Urlaub gehen kann und trotzdem noch arbeiten gehen kann. Vielleicht auch damit einfach die Motivation zu schaffen, auch diese kleinen Veränderungen anzunehmen und ja, trotzdem aber auch zu wissen, wann macht es einfach Sinn, vielleicht ein Meeting nicht digital zu machen. Im Projektmanagement meistens dann, wenn es irgendwelche Zeitverzögerungen gibt oder das Projekt teurer wird oder ein Kick-off-Meeting oder solche Dinge dann einfach auch im analogen Raum zu machen, um den Beteiligten auch die Möglichkeiten zu geben, sich einfach auch ja menschlich kennenzulernen, weil du hast es vorhin schon gesagt, abends in der Kneipe kriegt man wahrscheinlich am meisten mit, wie es im Projekt läuft. Und das hat man eben im analogen Raum ganz, ganz wenig. Deshalb, ja, und nur weil man ein digitales
Im digitalen
Projekt,
Raum wenig.
Im digitalen Raum wenig, genau, Entschuldigung. Aber nur weil man ein digitales Team ist, heißt das ja nicht, dass man sich nicht trotzdem auch mal noch persönlich treffen kann. Also das ist ja deshalb nicht verboten.
Genau. Ja, bis hin zu digitalen Events. Also unsere Mitarbeiter haben Teams, die kochen gemeinsam, stellen die Kamera auf und treffen sich halt also hier zu Corona war das ganz normal. Es war für uns schon immer wichtig, sich zu treffen. Alle Teams treffen sich irgendwann abends sowieso, haben auch ein Budget dafür. Haben aber halt in der Zeit, wo wir nicht konnten, das auch digital gemacht und dann hat wirklich auch digital gekocht. Ich meine, jeder für sich, ja okay, ist halt was anderes, aber trotzdem besser als nichts. Aber genau, das sind Dinge, mit denen man umgehen können muss und im Projekt eben genauso. Und gerade, ich sage jetzt mal, die Kollegen, die im anderen Kontinent arbeiten, hätte ich auch sonst nie getroffen. Aber auch das möchte gefördert werden, wie man einsteigt, wie man eben trotzdem eine soziale Verbindung schafft, obwohl man sich nur über den Bildschirm sieht. Also die menschliche Komponente bleibt da trotzdem voll dabei. Und ich schaue jetzt mal auf die Uhr und apropos menschliche Komponente und was man so sieht, es ist ja ein Podcast und wir sehen uns jetzt hier zwar in dem Aufnahmetool, aber unser Auditorium sieht uns nicht, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Nur so, wenn wir uns nicht sehen würden, nur aus dem Geiste sich das vorzustellen, ist schon mal was anderes. Sich dann noch zu kennen, weil man sich vorher mal persönlich getroffen hat und so weiter, kann man jetzt weiter dividieren, ist extrem wichtig. Du hast das vorhin ganz wichtig gesagt, bei all der Digitalisierung muss man sich überlegen, was eben nicht digital ist, nämlich der Mensch. Der nutzt zwar diese digitalen Dinge, aber wir bleiben aus Fleisch und Blut und analog. Aber hoffentlich mit besseren Hilfsmitteln und hoffentlich mit der Erkenntnis, dass es täglich was Neues gibt. Insofern, ja, danke fürs Zuhören. Jessica, letzte abschließende Worte, was ist deine Empfehlung?
Ja, also als Appell kann ich vielleicht einfach noch mitgeben, dass ein sehr schöner Tipp ist, es einfach mal zu machen, es einfach mal auszuprobieren, loszulegen, Dinge nicht zu verkomplizieren und sich einfach mal mit digitalen Tools, mit digitalen Methoden auszuprobieren und vielleicht auch einfach mal in den Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen zu gehen und dann ist die digitale Kompetenz und die digitale Transformation gar nicht mehr so schwierig oder so ein großes Moloch, vor dem man quasi Angst haben muss.
Genau, einfach drauf loslegen und damit darauf hoffen, dass die Kollegen auch freundlich antworten und man nicht gleich abgestempelt wird, wenn man es nicht weiß und umgekehrt genauso. In diesem Sinne, wir haben Ihnen ein bisschen Einblick gegeben über die Dinge, die heutzutage wichtig sind, als nicht in der technischen Detailtiefe, welche Tools wofür und so weiter, sondern eben mit dem Faktor Mensch im Zentrum. Da steht er und da bleibt er. Insofern viel Spaß, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de. www.abobutton.de.